Vielen Dank für die Fragen, Holger, und die herzliche Willkommen hier. Ich werde jetzt Hochdeutsch reden, weil ihr merkt vielleicht noch, bei der MHG sagen sie manchmal, woher kommst du eigentlich? Weil du redest weder Schweizerdeutsch noch richtig irgendwie, ja, Mundart, und deswegen bleibe ich dann lieber beim Predigen oder Lehren in Deutsch. Ich finde es von Vorrecht, auch hier bei euch zu sein, weil für mich ist es was Besonderes, dieser Ort. Hier sind zwei Freunde von mir, der Holger. Er hat schon gesagt, wir haben zusammengearbeitet. Wenn ich manchmal wirklich am Limit war, ich konnte in sein Büro, wir konnten kurz reden, beten, und mir ging es wieder gut. Das ist ein Freund. Oder auch Salvatore, also ich muss das sagen, ich über die Jahre schätze das sehr, sehr, diese Verbundenheit. Und das ist ein großes Vorrecht. Ich glaube, im Leben brauchen wir ein paar gute Freunde. Wir brauchen Jesus, da bin ich 100% bei euch, aber wir brauchen auch ein paar gute Freunde. Das ist Gold wert. Holger hat ja schon ein bisschen was gesagt zum Herzstück des Glaubenszentrums der Bibelschule. Ich erwähne vielleicht ganz kurz so die Entwicklung auch der letzten Jahre, wo ich Anteil nehmen durfte. Und zwar haben wir die Basis, die Jüngerschaftsschule, dann haben wir ein Leiterschaftsschuljahr, und daraus sind dann später Module entstanden, und diese Module haben Schwerpunkte. Das eine ist die SOW, die ist 2008 entstanden, durch Judy Friesen damals. Da geht es eigentlich darum, Lobpreisleiter zu fördern. Also nicht einfach Musiker, sondern Lobpreisleiter, die ihn verstehen, wie sie im Geist wirklich Menschen auch in die Gegenwart Gottes führen können und so weiter. Und da muss ich sagen, bin ich sehr dankbar, dass dieses Modul entstanden ist. Da sind auch jetzt gerade wieder einige dort, die den Abschluss gemacht haben. Dann haben wir die Focus M, die Langzeitmissionsschule, die Christoph, der jetzige Leiter, leitet. Da sind 80 Missionare weltweit in ganz schwierigen Gebieten durch diese Schule inzwischen. Und zwar zum Beispiel im Südsudan. Wer die Geschichte ein bisschen kennt oder das Land, Südsudan ist sehr schwierig. Über Jahre jetzt dort geblieben, eine junge Frau, die das durchzieht und wirklich Reich Gottes baut. Afghanistan, Bhutan. Ich darf keinen Namen nennen, aber solche, die dort sind, die ihr Leben wirklich investieren, damit das Reich Gottes in diese Nation kommt. Und das ist für mich eine große Freude. Dann haben wir die letzten Jahre dann noch die EVTS starten können. Das ist eigentlich eine Evangelistenschule, wo wir einfach das Empfinden hatten, es braucht wieder Menschen, die Träger des Evangeliums sind, auch in der Lage sind, andere zu inspirieren mit dem Evangelium, sodass es sich ausbreitet. Und da haben wir zum Beispiel in Duisburg-Marxloh, das ist ein Stadtteil, im Ruhrgebiet, das ist nicht übertrieben, in Deutschland, großer Stadtteil, keine einzige Gemeinde mehr. Und haben jetzt dort die letzten Jahre investieren können, evangelisiert und so weiter. Zwei größere Hauskreise sind am Leben. Da gibt es jetzt so einen Jüngerschaftsprozess, wo diese Leute, die ganz frisch von der Straße sich bekehrt haben, hineinkommen. Ähnlich in Mannheim, denkt man auch nicht Mannheim und so weiter. Also ich freue mich, dass diese Entwicklung da ist. Wenn du mal mehr wissen willst, guck auf die Homepage glaubenszentrum.de. Nun starte ich mal für heute Morgen für das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und ich möchte zuerst mit einer kurzen Begebenheit noch starten aus unserer Familie, weil ich sehe hier auch Kinder. Und ich weiß, ihr Lieben, wir können nicht früh genug anfangen, Kinder für das Reich Gottes zu gewinnen und auch ihnen das Reich Gottes, das heißt das Wort Gottes, auch bekannt zu machen. Wir haben ja 10 Enkel, und eine davon ist die Nora, und die ist jetzt 8 Jahre. Die ist dabei, ist nicht übertrieben, von sich aus, niemand hat sie dazu gezwungen, sondern sie hat gesagt, ich will mit 8 Jahren komplett in einem Jahr durch die Bibel kommen, lesen. Ich habe gedacht, boah, du hast dir ein hohes Ziel gesetzt. Ne? Dann kam sie, nachdem wir hier waren, schon ein paar Wochen, kam sie zu mir und hatte eine Frage und sagt zu mir, hör mal, sie sagt mir, Opa, die Bibel redet von gerechten Menschen. Zacharias war ein Gerechter, ne? Und Noah war ein Gerechter. Sage ich, ja, das stimmt, hast du richtig gelesen, aufgepasst. Und dann sagt sie mir, wer war denn besser von den beiden? Ich sage, du stellst mir eine schwierige Frage, ne? Wer war besser von den beiden? Ich weiß nicht, was sie sagen würde. Wer war besser? Jetzt muss ich natürlich zur Erklärung sagen, sie hat bislang die Kinderbibel gelesen. Dann sagt sie mir, ich habe dann gefragt, ja, was sagst du denn? Und dann sagt sie mir, Noah war besser. Dann habe ich gesagt, okay, warum? Ja, Noah hat das umgesetzt, was Gott ihm gesagt hat. Zacharias hat gezweifelt. Sag ich, das ist ein guter Ansatz, also das finde ich eigentlich gut. Und dann hat sie jetzt eben angefangen, seit Januar die Bibel zu lesen, und zwar nicht die Kinderbibel, sondern die echte Bibel. Ne? Und dann stößt sie darauf, das, was Noah sich nach der Sintflut besoffen hat. Dann kommt sie eines Tages zu mir und sagt, Opa, das gibt's gar nicht, das finde ich gar nicht in Ordnung, ich habe das falsch gesagt, Noah ist nicht besser. Der hat sich betrunken und war richtig empört darüber, dass, was ja nicht in der Kinderbibel stand, ist ja verständlich ein Stück weit, aber mit 8 Jahren, und ich sage es deswegen, weil ich habe gemerkt, für sie ist etwas klar geworden. So will ich nicht leben. Ich weiß, dass ich anders leben werde. Und ich könnte jetzt fortsetzen, ich bin begeistert, wenn ich mit ihr rede, weil ich merke, sie macht sich lauter Gedanken darüber, was eigentlich in der Bibel geschrieben steht. Und liest nicht nur einfach, sondern bewegt das. Und ich glaube, das ist etwas, aus meiner Sicht, etwas ganz, ganz Entscheidendes. Und ich werde heute Morgen auch darüber reden. Der Titel dieser Predigt heute Morgen ist, es stürmt. Ich glaube, vom Wetter her ein bisschen Schnee, aber sonst haben wir keinen großen Sturm. Aber weltpolitisch und wirtschaftlich würde ich sagen, wenn wir die Augen offen haben, dann sehen wir mächtige Stürme. Ich meine jetzt, wir haben seit 2 Wochen einen Krieg im Iran, mit dem Iran, der ja wirklich massive Auswirkungen hat. Wir ärgern uns vielleicht an der Tankstelle. Ich würde sagen, es gibt Leute, die viel, viel mehr betroffen sind als die Spritpreise, die vielleicht hochgehen. In Ukraine ist seit über vier Jahren dieser Krieg ein schrecklicher Krieg, wenn man die Geschichte ein bisschen anschaut. Ich meine, es ist grausam, dass Hunderttausende von jungen Männern ihr Leben und Väter ihr Leben dort lassen, viele traumatisiert zurückkommen. Man kann sich gar noch nicht vorstellen, was das für Auswirkungen hat. Wir hier in der Schweiz merken eigentlich wenig davon, würde ich sagen. Aber wenn wir das anschauen, wirtschaftlich, könnte jetzt fortsetzen, viele, viele Bereiche, würde ich sagen, werden stark erschüttert. Es stürmt wirklich. Es ist nicht so ruhig auf dieser Welt. Und ich glaube, wenn wir das von der Seite her anschauen, hier ist der Titel auch zu sehen, dann merken wir leben eigentlich in besonderen Zeiten. Und wenn stürmt, glaube ich, ist eine der Fragen, die wir uns stellen müssen, ist, wie sicher, wie stabil ist mein Fundament? Weil wenn stürmt, dann kannst du eigentlich im Sturm nichts mehr ändern. Entweder hast du vorher solide gebaut und weißt, worauf du gebaut hast, oder eben nicht. Und ich zeige euch mal so ein Bild vom Ahrtal in Deutschland. Das ist erschreckend, wenn man das sieht. Das ist auch noch nicht so lange her, wo einfach eine Flutwelle im Grunde genommen ganze Häuser, ein ganzes Gebiet quasi mitgerissen hat und riesigen Schaden angerichtet hat. Nun, ich glaube, wenn wir das so anschauen und vielleicht heute Morgen uns kurz überlegen, ja, was gibt's denn in der Bibel für Stürme, wovon redet die Bibel in dem Zusammenhang, dann kommt uns wahrscheinlich, so verschiedene Stellen können uns wahrscheinlich in den Sinn kommen, zum Beispiel Bergpredigt, das Haus auf dem Felsen oder auf dem Sand gebaut und so weiter, oder vielleicht auch davon, dass Matthäus 24 Jesus mehrfach sagt, in der letzten Zeit, es wären Drangsale, es werden schwierige Zeiten kommen. Er hat nicht gesagt, es wird alles so easy und einfach angenehm bleiben, sondern er hat ganz klar gesagt, es wird Herausforderungen geben. Und vielleicht kannst du das nächste Bild noch einblenden. Da sehen wir das Haus nicht auf dem Felsen nur, sondern im Felsen. Das ist schon verrückt gebaut. Aber mein Vater hat in Adelboden, wie gesagt, wo ich herkomme, und ihr kennt das ja hier, die Region, der hat damals in meiner Teenie-Zeit da oben gebaut. War Zimmermann und hat das Haus selber gebaut. Aber ein Problem hatte er, er wollte den Keller. Und wisst ihr, was möglich war, damit er einen Keller bauen konnte? Er musste sprengen. Da war tatsächlich nicht nur ein bisschen Schotter und Kies, sondern war Fels. Und wir als Jungs, wir hatten natürlich unseren Spaß. Wir sind ein bisschen in Deckung gegangen, aber nur ein bisschen. Wir wollten unbedingt sehen, wann es knallt und was da so rumfliegt. Das war unsere Erfahrung mit einem Haus, was tatsächlich auf Felsen gebaut wurde. Und ich habe manchmal gedacht, weil der Beton ist direkt in Fels vergossen worden, ich habe manchmal gedacht, also da kann viel kommen. Also ich glaube, das Haus kann einiges ab, wenn es Stürme gibt. Nun, vielleicht noch ein weiteres Haus, Dankeschön, dass du da an die PowerPoint wechselst. Da sehen wir ein Haus oder Häuser, die eben nicht so solide gebaut sind. Und der Schaden, der daraus entsteht, ist enorm. Ich bin durch die Freundschaft damals mit meiner Frau, bin ich hier in der holländischen Grenze, also da in dieser Gegend gekommen, und da ist alles flach. Und ich war schockiert, als ich gesehen habe, wie die bauen. Die schieben ein bisschen Sand zurecht und dann wird eine Betonplatte draufgegossen und das Haus draufgestellt. Dann habe ich mal gedacht, also wenn es denn wirklich mal hier ein bisschen mehr Wasser gibt, Leute, ihr habt ein großes Problem. Das Haus schwimmt ja gleich mit weg. Ne? Das hat sie gleich vergessen eigentlich. Nun, in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt zurückkommen zur Bergpredigt. Diese Bergpredigt finde ich etwas ganz Besonderes. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen zu uns, zu dir wirklich reden möchte. Wisst ihr, wir kommen vielleicht manchmal so zum Gottesdienst und sind es gewohnt, Sonntag, wir gehen halt wieder mal im Gottesdienst. Ich würde sagen, ist ja eine gute Gewohnheit. Aber weißt du, dass diese vielleicht anderthalb Stunden, wo du hier bist, dass es gar nicht so sehr um dich geht, sondern um Gott geht. Und Gott, der lebendige Amen. Gott, möchte zu dir und mir sprechen.
Amen.
Wenn es jemanden gibt, dem wir unser Ohr eigentlich leihen sollten, dann würde ich sagen, es ist Gott. Aber meine Erfahrung ist, selbst als Leiter von so einem Werk oder auch Bibellehrer und so weiter, wir sind immer so geschäftig, so vereinnahmt vom Leben, dass ich glaube, wir schwer tun, wirklich hinzuhören, was Gott sagt. Und ich würde euch wirklich einladen in dem Zusammenhang, lasst uns hören, dass der Geist Gottes zu dir, zu mir, auch heute Morgen reden will und was er beabsichtigt, denn ich finde, es ist ein Vorrecht, wenn Gott zu uns redet. Gott muss ja nicht zu uns reden. Aber er als ein liebender Vater möchte zu uns, als seinen Kindern reden und möchte uns auch seine Gedanken anteilnehmen lassen, die, ich glaube, unser Leben stabil machen. Denn in Epheser 4, Vers 14 heißt es, der Unmündige wird, der geistlich Unmündige wird von jedem Wind hin und her bewegt. Also der ist eben instabil, weil er in dem Sinne, würde ich sagen, eben noch nicht auf dem Felsen wirklich gegründet ist und diese Stabilität in seinem Leben nicht hat. Nun, wenn wir die Bergpredigt anschauen, Matthäus 5 bis Kapitel 7, also die drei Kapitel, das ist der Inhalt der Bergpredigt, wird uns da wiedergegeben, dann ist das schon eine besondere Predigt. Denn ich habe mich immer gefragt, auch so beim Bibellesen, ich finde es sehr interessant, die Evangelien zu lesen und das so anzuschauen, wie Jesus denn gelebt hat und was er getan hat und so weiter. Aber ihr Lieben, das ist der größte zusammenhängende Text, den Jesus in einer Predigt und wahrscheinlich nicht nur eine halbe Stunde, sondern eigentlich wahrscheinlich in einem ganzen Tag dem Volk und den Jüngern vermittelt hat. Ich würde sagen, Kernsätze, Kernaussagen für unser geistliches Leben, die er vermittelt hat. Und er sagt am Schluss ganz deutlich, wenn ihr diese, meine Worte, er sagt nicht irgendwelche Worte, sondern diese, meine Worte hört und tut, dann seid ihr klug, weil ihr auf den Felsen baut. Ist ja interessant, also wie er diese Aussage macht. Und das heißt dann auch am Schluss, finde ich auch interessant, in diesem Zusammenhang, dass das Volk gesagt hat, diese Rede ist besonders. Diese außergewöhnlich. Also die haben offensichtlich gemerkt, hier sind nicht nur ein paar clevere, gute Gedanken, die er uns vielleicht so fürs Leben mitgibt, sondern der Inhalt, der trifft absolut. Und weißt du, was er trifft? Er trifft eigentlich unser Herz. Ich glaube, das war keine Moralpredigt, das war nicht einfach nur eine gute Idee, wie wir vielleicht geistig nur ein bisschen besser leben könnten, sondern er trifft in der Tat, finde ich, unser Herz. Es geht absolut um unser Leben. Wenn Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und wenn er dann eben betont, dass das Verborgene wichtig ist und nicht in dem Sinne die Show, das Öffentliche und all diese Dinge, dann finde ich unglaublich, wie klar er eigentlich auf unsere Probleme, wie Holger schon gesagt hat, zu Beginn von uns Menschen eigentlich abzielt und uns einlädt zu einem Lebensstil, der authentisch ist, der ihm entspricht. Und ihr Lieben, das geht nicht ohne Herz. Das ist der Unterschied vom Alten und Neuen Testament. Im Alten Testament hast du gute Vorgaben, die sind absolut richtig. Aber das Neue Testament ist das Testament des Herzens. Da geht es um die Herzensbotschaft. Und das spricht er an. Und ihr Lieben, wir leben ja in einer Zeit, wo wir viele Informationen haben. Ich würde sagen, übersättigt sind von Informationen. Und das hat ja auch die Gefahr, dass wir, weil wir so viele Informationen haben, würde ich sagen, oberflächlich werden oder das nicht verarbeiten können, geschweige denn umsetzen. Ihr kennt das wahrscheinlich. Ich habe so vor ein paar Jahren habe ich eine Geschirrspülmaschine reparieren wollen. Und habe ein YouTube-Video angeguckt, wie man das heute macht. Ne? Man fragt ja nicht mal wie damals Holger noch, ne, wie man das machen kann, sondern man guckt YouTube. Habe das Video angeguckt, 6 Minuten, dachte, oh, top, das geht schnell. Mach ich, geh ran. Ne? Habe die Spülmaschine raus und habe da angefangen und habe gedacht, Moment mal, das ist jetzt nicht ganz so einfach, wie das da aussah. Ne? Und ich habe nicht nur eine halbe Stunde gebraucht, sondern ich habe 2 Abende gebraucht, bis die Spülmaschine wieder lief. Dann habe ich gedacht, ja, das ist vielleicht der große Unterschied zwischen Informationen und der Anwendung dieser Informationen. Denn Informationen können wir relativ schnell holen, aber die Anwendung, die ist ein Problem. Und das hat Jesus deutlich gemacht. Er hat gesagt, wenn ihr diese meine Rede hört und tut, merkt ihr, er sagt, einerseits, wir müssen hören, sehr gut, hören, aber dann tun. Sonst hat das keine Wirkung. Das ist genauso, wie wenn du YouTube anguckst, die ganze beste Reparaturanleitung angucken, aber wenn du es nicht umsetzt, sinnlos. Sinnlos, völlig sinnlos. Hilft niemandem. Vielleicht ein bisschen Unterhalt, aber mehr nicht. Und deswegen, ich finde es schon hochinteressant, was für eine Betonung. Und ist mir vielleicht aus dem Zusammenhang auch deutlicher geworden, was für eine Betonung Jesus auf das Tun setzt. Und versteht mich jetzt richtig, ich glaube, er wollte uns nicht einfach nur zu irgendwelchen Taten hindrängen, sondern Taten aus dem Herzen. Weil sonst sind wir auch wieder religiös. Religiöse Menschen tun Dinge, aber ich würde mal sagen herzlos. Das ist ihr Problem. Sie tun vielleicht gar nicht falsche Dinge, aber sie tun es ohne Herz. Und das funktioniert nicht, das möchte Jesus ja auch gar nicht. Nun, wenn wir den Inhalt dieser Bergpredigt, oder ich will noch einen Satz vorher sagen, ich glaube, ihr Lieben, was Gott sucht, ist dein und mein Herz. Er sucht nicht einfach nur ein paar nette Worte, vielleicht eine nette Geste, meine Freundlichkeit, sondern eins, was mir so klar geworden ist, und ich glaube, wenn es darum geht, dass wir vielleicht auch mehr Erweckung sehen möchten, ihr Lieben, Erweckung geht durch unser Herz. Es wird nicht durch unseren Kopf gehen. Wir können noch so viel Wissen haben und von anderen Ländern hören, wie Erweckung vielleicht funktionieren sollte und wie sie das erlebt haben. Der Schlüssel ist dein und mein Herz.
Amen.
Und Gott sucht unser Herz. Da bin ich fest überzeugt. Er sucht förmlich danach. Und ich glaube, wir Menschen sind auch nicht so ganz anders. Mir fällt das auf, weil du kannst viele Menschen Hallo sagen, ein bisschen reden und so weiter, aber du merkst, wo eine Herzensverbindung ist. Und meine Frau kann sehr gut sagen, ob es von meinem Herzen kommt oder ob es einfach nur eine Freundlichkeit ist. Ne? Das ist ein Unterschied. Und wir lieben das. Besonders schätzen das, was von Herzen kommt, oder? Wir wollen nicht einfach nur so ein bisschen freundlich sein. Ne? Und diplomatisch vielleicht wie die Schweizer, das fällt mir jetzt auf, wo ich hier zurück bin, wo ich denke, ja, wir sind immer so diplomatisch. Aber ich würde mal sagen, wir sollten Herzensmenschen sein. Und lasst uns das auch so leben. Nun, also Jesus hat gesagt, Matthäus 5, Vers 17, ich hatte es schon mal kurz erwähnt, das müsste eigentlich in der Folie sein, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder den Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und sagt Paulus im Römerbrief, er sagt, die Erfüllung des Gesetzes ist die Liebe, die Agape-Liebe. Das ist die Erfüllung des Gesetzes. Wir merken, wo Jesus eigentlich hingeführt hat, indem er eben den Inhalt dieser Bergpredigt, und ich würde sagen, sehr lebenspassend, sehr konkret, die Dinge angesprochen hat. Nun, Ich werde heute, keine Angst, ich werde mit euch nicht die drei Kapitel durcharbeiten, sonst werden wir hier wahrscheinlich noch dunkeln abends sitzen, obwohl ich dich einladen möchte. Ich möchte dich einladen, in der nächsten Zeit, lies mal diese drei Kapitel aufmerksam und beachte mal, wie du oder ich für mich, wie ich lebe. Weil ich muss sagen, das ist ein Spiegel. Boah, wir haben das letzten Jahr mit einem Bibelschüler durchgearbeitet, in dem sogenannten Wortprojekt. Es sind immer so 6, 7 Schüler in einer Gruppe. Dann ist 1, 2 Mitarbeiter, die diese Gruppe anleiten. Und dann ist nur diese drei Kapitel sind 13 Stunden, wo man mit den Schülern das durcharbeitet. Hoch interessant, wenn man das mal miteinander so durchdiskutiert und sich fragt, was denn wirklich Jesus gesagt hat. Nun, wir beginnen mal mit der ersten Aussage, die Jesus da macht. Und er sagt nämlich, bei den sogenannten Seligpreisungen, das sind ja 9 Seligpreisungen zu Beginn, und die fängt er so an, glücklich sind die Armen im Geist. Das ist eine Aussage. Ne? Glücklich sind die Armen im Geist. Würden wir das heute so in der Zeitung schreiben, würden wir das in unseren Medien verbreiten, glücklich die Armen im Geist. Oder würden wir vielleicht eher hier das Gegenüber, glücklich die Reichen und Unabhängigen, ihnen gehört die Welt. Das wäre vielleicht das Slogan, wo wir sagen würden, das dürfte unsere Gesellschaft passen. Ne? Aber Jesus fängt an, stell dir das mal vor, seine Predigt fängt er an mit der Aussage, glücklich oder glückselig, die arm sind im Geist. Ich kann mir vorstellen, da waren ja nicht nur die Jünger, die kamen schon ein bisschen näher, aber das Volk war auch da und war schon wieder, was will er jetzt von uns? Ne, was sagt er eigentlich? Ist es nicht bewusst, was er sagt? Und wir haben ja vielleicht so manchmal die Vorstellung, ja, arm sein, blöd, ist abhängig sein. Das ist ja das, was wir vielleicht damit verbinden und merken, naja, die Armen, sind die Armen wirklich glücklicher, die Afrikaner vielleicht manchmal, die ärmer sind als wir und so weiter. Ja, ich würde sagen, wir wissen inzwischen, dass Reichtum nicht wirklich glücklich macht. Es macht nicht wirklich den Unterschied. Es gibt ganz andere Dinge, die uns wirklich dauerhaft glücklich machen. Aber wir empfinden mindestens Reichtum als eine Sache, die uns glücklich machen könnte. Aber ihr Lieben, was macht arme Menschen aus? Arme Menschen sind abhängige Menschen. Die sind sich bewusst, dass sie Hilfe brauchen. Hast du schon mal wirklich arme Menschen erlebt? Ich war eine Zeit lang immer wieder im Kaukasus, in Südrussland unterwegs. Da habe ich manchmal sehr, sehr, sehr arme Menschen auch getroffen. Die waren sich völlig bewusst, dass sie aus der eigenen Möglichkeit und ihrer Anstrengung das Leben nicht bewältigen können. Dass sie Hilfe brauchen. Und ich glaube, ihr Lieben, Jesus sagt ja hier nicht, glückselig sind die Armen. Sagt er nicht. Sondern die Armen im Geist. Das ist nochmal ein großer Unterschied. Aber ich glaube, dass Jesus hier mit der ersten Seligpreisung eigentlich den Kern, das Problem unseres Menschseins direkt konfrontiert. Denn woher kam die Sünde? Die kam nicht aus der Abhängigkeit, sondern aus der Unabhängigkeit. Weil wir Menschen gedacht haben, okay, am besten wir entscheiden selber. Wir wissen doch, wie es richtig ist. Kennt ihr das? Wir Menschen sind so, würde ich sagen, wir lieben es, unabhängig zu sein. Am liebsten ne, alles selber im Griff zu haben und so weiter. Abhängigkeit ist so ein Gefühl, man braucht Hilfe. Ne? Hilfsbedürftig zu sein. Das ist nicht so das Angenehme. Am liebsten ne, alle Freiheit im Leben, die Unabhängigkeit. Aber genau das hat uns eigentlich in den Sündenfall, in die Problematik reingebracht, die uns heute weltweit immer wieder täglich erschüttert und trifft. Und ich finde es schon interessant und ich finde da so viel Weisheit von Jesus drin. Im ersten Satz, den er anspricht, konfrontiert er genau unser Problem und sagt, glückselig, nicht die Unabhängigen, sondern die, die geistlich abhängig sind, die um ihre Abhängigkeit wissen. Denn hier ist das Reich der Himmel. Boah. Weißt du, wenn wir mehr von Gott erleben oder erfahren wollen, glaub mir das, das braucht mehr Abhängigkeit. Das fühlt sich nicht immer gut an, ganz ehrlich. Ich weiß auch in meinem eigenen Leben, ich bin auch so ein Typ, der gerne mal ein bisschen unabhängig und freiheitsliebend ist, aber ich weiß inzwischen, so viel habe ich verstanden, dass das nicht der beste Weg ist, dass der gefährlich ist. Und innerlich zu wissen, dem auch gestern, ich habe gesagt, Gott, wenn du heute Morgen nicht kommst und redest, ich kann ein paar nette Dinge sagen, aber es wird nichts auslösen. Und ich finde das so gewaltig, Jesus diesen Punkt unseres Menschseins gleich konfrontiert. Uns eigentlich damit auf den richtigen Weg bringt und sagt, hey, ihr Lieben, es ist gut, abhängig zu sein. Und zwar geistlich abhängig zu sein. Was sagt Jesus? Er sagt, ich tue alle Zeit, was ich den Vater zu uns sehe. Johannes 5. Das sagt mir, der war sich seiner Situation geistlich abhängig zu sein bewusst. Der hat nicht gesagt, ich bin der Sohn Gottes und ich weiß doch, wie der Laden läuft. Ne? Ich kann das schon. Es ist interessant, wie die Bibel auch im Alten Testament schon davon redet. Und zwar, sie redet von einem zerbrochenen und zerschlagenen Geist. Da sagt Gott, ich werde den nicht verachten. Zerbrochenheit ist etwas, was uns wehtut im Leben, was wir nicht so mögen. Aber ich würde mal sagen, Zerbrochenheit führt uns dahin, wo wir eben die eigene Stärke abgelegt haben. Und uns bewusst sind, wir brauchen den Himmel, wir brauchen Gott, wir brauchen seine Gnade, wir brauchen sein Wirken. Nur er ist es, der unser Leben entsprechend wirklich auch erfüllen kann und will. Und ich nehme euch noch kurz rein. Und zwar, wo finden wir solche Menschen in der Bibel? Ich finde, Mose ist ein Mann für mich. Und Mose wird ja auch gesagt, oder es steht geschrieben, er ist der demütigste Mensch, der je gelebt hat. Das finde ich schon eine Hammeraussage. Also, finde ich allerhand. Aber wenn man seine Geschichte anschaut, ich meine, der ist ja als Baby wunderbar gerettet worden, an einen Königshof bei Pharao gekommen. Und ich würde mal sagen, der war auf der Elite-Uni. Der war gebildet bis zum Anschlag. Ich bin überzeugt, Mose war kein dummer Mann, der nicht reden konnte grundsätzlich. Der war fähig. Und dann, also als junger Mann in seiner Melane und so weiter, merkt er, also sein Volk, die Juden werden einmal so ungerecht behandelt und so weiter, er schlägt in Ägypter und danach landet er 40 Jahre in der Wüste bei den Schafen. Also wenn du 40 Jahre mit Schafen unterwegs gewesen bist, würde ich sagen, da verlernt man das Reden. Aber mit Schafen kannst du nicht viel reden. Mein Vater hatte Schafe. Der hat mit denen nicht geredet, der hat nur so gewisse Töne gemacht und sind ihm hinterhergelaufen. Ne? Also reden war nicht dran. 40 Jahre mit Schafen, da kannst du nicht mehr viel reden. Ja. Ähnlich wie 40 Jahre in Deutschland, da kann man nicht mehr Schweizerdeutsch. Aber der Mann, der so klug, so gebildet war, würde ich sagen, geht durch einen absoluten Zerbruch. Und interessant ist ja, dass als Gott ihn dann beruft, an einem Feuerbusch, da würde ich sagen, da merkt man plötzlich, da kommt nicht mehr der große Mose zum Vorschein, sondern Gott, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wenn du nicht mitgehst, dann machen wir das nicht. Ne? Reden übrigens kann ich auch nicht mehr. Versteht ihr? Da ist für mich ein zerbrochener Mann, der sich um seine Abhängigkeit so bewusst war. Ja, wenn Gott mit mir geht, wenn er hier was macht, okay, aber sonst, nee. Ich würde sagen, die Bibel hat einige solche Beispiele. Josef ist für mich auch so eine ähnliche Frau. Vom Vater mehr geliebt als seine Brüder, besten Kleider, ne, und so weiter. Aber da geht eine Talfahrt nach der anderen durch. Aber mit dem großen Unterschied, der hat sein Herz bewahrt. Der hatte viel Grund gehabt, bitter zu werden. Viel Enttäuschung durchlebt. Unschuldig, ungerecht behandelt worden. Aber sein Herz hat er bewahrt. Und am Schluss, als der Aufzug losging und Gott ihn in seine Lebensaufgabe eigentlich gebracht hat, da war der Mann frei, aber abhängig. Abhängig, sich bewusst, und das merkt man auch, wie er den Traum deutet und so weiter, war sich bewusst. Nur Gott kann hier letztendlich die Lösung geben. Und ihr Lieben, Jesus selbst, und damit komme ich eigentlich schon ein bisschen auf die Zielgerade, Jesus selbst hat ja so gelebt. Ich habe es ja erwähnt mit Johannes 5, dass Jesus sagt, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Finde ich schon eine bemerkenswerte Aussage als Sohn Gottes. Er hat sich sowas von abhängig gemacht. Und die Zeit reicht jetzt nicht aus, das anzuschauen, aber ich würde mal sagen, das hat Jesus auch in viele Schwierigkeiten gebracht. Ich lese zurzeit gerade die Kreuzigung und Garten Gethsemane und so weiter heute Morgen. Ich habe gedacht, boah, er riss sich von seinen Jüngern los, heißt es dort. Boah, das muss ihn innerlich so zerrissen haben mit dem Bewusstsein, die Zeit mit meinen Jüngern geht jetzt zu Ende. Und die sind ja eingeschlafen und er kämpft dort mit, ich würde mal sagen, dem Willen des Vaters. Ich will, aber... Ne? Aber sein Leben, seine Gebete zeigen mir die Abhängigkeit, in der er gelebt hat. Und ich wage jetzt etwas zu sagen, das ist vielleicht ein bisschen provokant, aber ich glaube, wenn du jemand bist, der viel von Herzen betet, nicht einfach aus Pflicht, sondern von Herzen betet, dann bist du ein geistlich armer Mensch, der sich um diese Abhängigkeit bewusst ist. Menschen, die eigentlich wenig beten oder kaum beten, für mich sind es Menschen, die sich ihrer Abhängigkeit nicht bewusst sind. Sie denken, okay, läuft doch, mir geht's gut, ist in Ordnung. Ja? Aber es läuft nicht, glaub mir, das Reich Gottes wird nicht kommen in der Unabhängigkeit oder in dem Empfinden, okay, man kann ja ab und zu mal ein Gebet sprechen oder so, aber nein, das Reich Gottes kommt durch Menschen, die danach suchen, die einen Hunger haben. Nach Dürsten. Ich möchte dich einladen, lass uns solche Menschen sein. Hier in der reichen Schweiz, wo wir beschützt sind, wo es uns eigentlich sehr gut geht, Menschen, die diese Abhängigkeit leben. Und ich gehe noch ganz kurz zum zweiten Seligpreisung, die klingt auch für uns in den Ohren. Oh. Mögen wir sagen, wie kann Jesus das sagen? Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Also, glückselig die Trauernden. Das ist doch ein Widerspruch, oder? Heute versuchen wir möglichst die Alten und das Lebensende, also wir wollen immer jung bleiben und so weiter, das ist ein Motto, aber glückselig die Trauernden. Weißt du warum? Ich glaube, glückselig sind die Menschen, die den himmlischen Vater als Tröster kennengelernt haben, dann haben sie den Schlüssel für ihr Leben. Weil dein und mein Leben, wie es ja dann deutlich wird bei der Bergpredigt, das wird nicht nur rosig sein und einfach sein. Und vielleicht ist es heute Morgen, sagen wir mal, keine so ermutigende Botschaft, wenn ich sage, das Haus auf dem Felsen und das Haus auf dem Sand, beide haben massive Stürme. Und es heißt dort, in Lukas heißt es eigentlich in Griechenland, eine Flut erlebt. Also nicht nur so ein bisschen Wasser, ne, was mal gerade ein bisschen geregnet hat, sondern eine Flut erlebt. Und wenn du schon mal eine Flut erlebt hast, das ist schon bedroht. Ja. Das ist keine angenehme Sache. Und was ich glaube, ihr Lieben, wir haben manchmal als Christen etwas falsche Lebensphilosophie. Wir denken, okay, ich habe mich jetzt für Jesus entschieden, jetzt muss Jesus so quasi einen roten Teppich ausrollen, es muss alles einfach sein im Leben. Das hat Jesus nicht gesagt. Das haben die Apostel nicht erlebt. Das hat die erste Gemeinde auch nicht erlebt. Ja, sie haben Gott erlebt, mitten in diesen Herausforderungen, mitten in diesen Bedrängnissen, mitten in diesen Schwierigkeiten. Ja, vielleicht mehr als wir manchmal, aber sie waren nicht verschont. Und ich merke, also ich bin christlich aufgewachsen, für mich war lange, lange eine falsche Philosophie, so der Gedanke, ja, mein Leben mit Gott muss ja irgendwie möglichst einfach sein. Ich gemerkt habe, ich sitze auf einer Lüge. Das stimmt nicht. Das hat Jesus so nicht gesagt. Er hat gesagt, er wird in den Drangsalen, in den Schwierigkeiten, er wird bei uns sein. Aber nicht gesagt, die gibt es nicht. Sondern die Lebenstests, wie ich es nennen würde, mit den Stürmen und so weiter und Fluten, die wird es geben. Für jeden von uns. Aber der große Unterschied ist, wenn wir das, was Jesus gesagt hat, hören und tun, dann wird unser Leben Bestand haben. Und zwar nicht nur für die Zeit, sondern für die Ewigkeit. Das ist so ein riesiger Unterschied. Und ich würde mal sagen, wir leben halt in einer Gesellschaft, wo wir sehr stark auf Show aus sind. Also ich bin manchmal, ich komme halt aus der Zeit, wo es noch kein Internet gab und so weiter, ne? Da gab es auch schon Show. Aber heute bin ich manchmal schockiert, weil ich denke, hey, ihr macht alle so einen Clown draus, ne? Eine Lebensshow im Internet, Instagram und all die Möglichkeiten. Wird alles so von der rosigen Seite dargestellt. Ich denke, das ist so viel Fake. Das ist nicht echt. Das stimmt nicht. Sei doch mal ehrlich, dein Leben ist nicht so doll, wie du es gerade darstellst. Und dein Erfolg, wie lange hält der? Aber wir sind unterwegs und natürlich geprägt von dieser Gesellschaft. Und ich lade dich ein, Jesus finde ich so anders. Er war so authentisch. Und sein Interesse ist, dass wir eben nicht einer Showgesellschaft erleben und auf Sand bauen und so die Momente vielleicht, die begeistert sind, aber mal schnell ergreifen, sondern dass wir Menschen sind, die tatsächlich auf ihn, den Felsen, auf seine Aussagen gebaut haben und damit letztendlich Bestand haben. Ich empfinde die Aussage in der Bergpredigt und die Aussagen, muss ich mir jetzt sagen, die sind wegweisend für unser Leben. Weil Jesus fasst es tatsächlich so zusammen, und wir können es bei der nächsten Folie, glaube ich, noch sehen. Das ist nochmal drin. Wer hört und tut. Ihr merkt es, nicht nur wer hört, sondern wer hört und tut. Und es ist interessant, dass er das auch so betont. Er ist zu vergleichen mit einem klugen Menschen. Das sind kluge Menschen. Die eben nicht nur hören und nicht nur informiert sind, sondern tatsächlich das leben, was er gesagt hat. Und ich würde euch auch dazu einladen, denn Jesus war kein Theoretiker, er war nicht ein Stimmungsmacher, nicht ein Showmensch, auch wenn die Massen ihm gefolgt sind, die haben die Substanz, das Echte in seinem Leben gesehen. Deswegen sind sie ihm gefolgt. Nicht, weil er immer alles so nett gestaltet hat und einfach ihn. Und ich glaube, wir sollten von diesen Menschen sein. Wir lieben Jesus. Wir dürfen ihn immer mehr kennenlernen. Aber ich lerne ihn immer mehr kennen als jemand, der nicht nur in den lebenseinfachen Situationen dabei ist, sondern der mitten durch die Täler geht.
Amen, ja.
Und der absolut verlässlich ist.
Amen.
Und auch mit unseren Emotionen und Gefühlen und vielleicht auch Enttäuschungen manchmal und Herausforderungen umgehen kann. Ich bin so dankbar, dass Jesus eben anders ist. Kein Showmensch, sondern echt ist.
Amen.
Und ich glaube, wir, wenn wir in dieser Zeit Licht und Salz sein wollen, mal redet davon, wenn wir diese Worte auch leben, dann sind wir Salz und Licht. Wir sind dazu gesetzt. Ich glaube, unsere Gesellschaft sucht nach Menschen, die authentisch sind, die man anfassen kann, auch bestürmen, anfassen kann und merken, oh, das hält, da ist Substanz drin.
Halleluja. Ja,
und dazu lade ich euch ein. Ich möchte gerne einen kurzen Moment damit jetzt abschließen, indem wir quasi jeder kurz reflektieren. Ich finde, in so einer Botschaft oder auch so einem Sonntagmorgen, die Gefahr, dass wir ja manchmal dann sagen, okay, das war eine gute Predigt, aber was nimmst du oder was nehme ich konkret mit? Was mache ich mit dem, was ich gehört habe?
Ja.
Und dazu habe ich hier einfach vier Fragen, die jeder von uns mal kurz durchgehen kann. Und ich würde euch gerne, ich hoffe, dass es okay ist, aber ich würde eigentlich gerne sagen, lasst uns aufstehen. Weil wir beantworten die Fragen nicht wir gegenüber, sondern Gott. Du und ich, wir müssen selbst da auch unsere Position vor Gott finden. Deswegen, lass uns kurz aufstehen. Ich lese dann diese Fragen noch und du hast dann so 2 Minuten Zeit, 3 Minuten Zeit. Vielleicht die eine oder andere Frage kannst du auch nicht so sofort beantworten, dann nimm sie mit. Aber ja, finde deine Position vor Gott. Wie lebst du? Abhängig im Geist oder unabhängig? Auf welches Fundament baust du dein Lebenshaus? Auf irdische Folge? Auf Ansehen von Menschen? Für die jüngeren Menschen, auf die Likes, die du vielleicht bekommst? Und wo ist unser Herz? Hören wir noch auf unser Herz? Und die letzte Frage, kennen wir ein zerbrochenes Herz, das betroffen ist und weinen kann im Verborgenen? Und ich betone, auch weinen kann Show sein, im Verborgenen. Ich glaube, es gibt Momente, wo wir vor Gott wirklich berechtigt weinen, vielleicht über andere Menschen. Jesus ist über Jerusalem geweint. Nicht, weil es ihm nicht gut ging, sondern weil er die Not dieser Stadt, dieser Menschen gesehen hat. Und ich glaube, im Gebet sind manchmal Zeiten dran, wo wir vor Gott weinen. Wo wir das nicht einfach nur mal sagen. Hatte ich deutliches Empfinden, dass es mindestens eine Person, vielleicht sind es mehrere, gibt, die inzwischen auch schon ein paar Mal hier im Gottesdienst waren und gerne hier zum Gottesdienst kommt. Du hast wahrscheinlich auch ein bisschen gespürt, es ist gut, in der Gegenwart Gottes zu sein. Es ist gut, von Jesus zu hören. Aber ich habe das Empfinden, dass Gott zu dir heute Morgen sagt, ähnlich wie zu Zachäus, ich will in dein Haus kommen. Was heißt das? Ich glaube, Jesus möchte damit persönlich werden. Er möchte nicht nur, dass du halt zum Gottesdienst kommst und vielleicht die Atmosphäre und die Gemeinschaft nimmst, ist alles gut. Aber er möchte direkt in dein Leben, ein Teil deines Lebens direkt werden. Und das kann er nur, wenn du ihm auch konkret entsprechend die Einladung erlaubst und sagst, ja Herr, komm in mein Haus. Ihr merkt, dass der bei Zachäus, der ist vom Baum geklettert, da wollte Jesus sehen, weil er wusste, das ist ein besonderer Mann, ja? Sonst wäre er da nicht hochgeklettert. Aber Jesus sagt, heute muss ich in dein Haus kommen. Und er hat reagiert. Der ist nicht weggelaufen, sondern hat Jesus mitgenommen in sein Haus und hat in der Gemeinschaft Jesu Lebensveränderung erlebt. Und das ist mein Empfinden. Glaub mir, du wirst nicht gerettet, weil du in den Gottesdienst gehst. Sondern du wirst gerettet, wenn du dein Herz, dein Haus, dein Lebenshaus öffnest für Jesus und sagst, Jesus, sei du Teil meines Lebens, sei du Herr meines Lebens.
Halleluja.
Das geschieht nicht ohne deine Einwilligung. Das geschieht nicht automatisch. Das geschieht nicht einfach zufällig. Das kannst du zu Hause ganz alleine beten, das ist auch okay, das ist überhaupt nicht der Punkt. Du musst jetzt nicht heute Morgen hier Angst haben, irgendwie reagieren zu müssen. Aber ich möchte dich bitten, wenn du so eine Person bist, weil ich glaube, dass Gott das nicht einfach so zu mir gesagt hat, sondern aus Liebe sagt er heute zu dir, ich will in dein Haus kommen. Ich will persönlich werden zu dir. Und deswegen, wenn du das hörst, heute Morgen und weißt, das ist meine Gelegenheit, dann würde ich dich sehr einladen, sprich einfach. Wir haben ja ein bisschen Gemeinschaft oder auch hinterher und so weiter. Du kannst Holger, Ruth, Judith und so weiter oder irgendjemand hier auch ansprechen. Aber geh nicht nach Hause, wenn du nicht sicher bist, dass Jesus in deinem Haus wohnt, deinem Lebenshaus. Das wäre viel zu schade, denn das ist eine Einladung, die er dir gibt. Und von daher reagiere darauf. Der Himmel wird sich riesig freuen und ich kann dir sagen, was Besseres kann dir gar nicht passieren. Weil wenn Jesus ins Haus kommt, dann kommt seine Herrlichkeit mit.